Gyn ganz einfach, der Amedes Gynäkologie-Podcast. Liebe Hörerinnen, herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts Gyn ganz einfach. Mein Name ist Juliane Alles, ich bin Kommunikationsleiterin der Amedes-Gruppe und in unserem Podcast bereite ich komplexe gynäkologische Themen gemeinsam mit unseren ärztlichen Expertinnen und Experten verständlich für Sie auf. In unserer heutigen Folge geht es um das sogenannte Ersttrimester-Screening. Das Ersttrimester-Screening ist eine vorgeburtliche Untersuchung, die im ersten Drittel der Schwangerschaft, in der Regel zwischen der 12. und 14. Schwangerschaftswoche, durchgeführt werden kann, um bestimmte Erkrankungen des ungeborenen Kindes festzustellen oder auch auszuschließen. Viele werdende Eltern fragen sich, was diese Untersuchung eigentlich einschließt, wie sinnvoll sie ist, was sie für Kosten mit sich bringt und so weiter und so fort. Und um diese und weitere Fragen zu beantworten, habe ich mir heute wieder eine Expertin eingeladen, nämlich Dr. Andrea Fotiadis. Frau Dr. Fotiadis ist Gynäkologin mit dem Schwerpunkt spezielle Geburtshilfe und Pränatalmedizin, also vorgeburtliche Medizin. Und sie leitet die Abteilung für Pränataldiagnostik am Amedes MVZ für IVF und Pränatalmedizin in Köln. Sie ist sehr erfahren in der Beratung von Schwangeren zur pränatalen Diagnostik und das Thema liegt ihr zudem auch sehr am Herzen, wie sie mir im Vorgespräch schon verraten hat. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute hier die Zeit für ein Gespräch nehmen. Liebe Frau Dr. Fotiadis, herzlich willkommen bei uns in Hamburg.
Hallo Frau Ahlers. Ja, ich freue mich auch, dass ich hier bin und ich mache das sehr gerne.
Sehr schön und wir legen auch gleich los. Die Idee zu diesem Podcast-Thema, die kam ja von Ihnen. Warum ist Ihnen dieses Thema so wichtig? Was wollen Sie mit diesem Podcast erreichen?
Ja, das Thema ist mir wirklich sehr wichtig. Ich sehe jeden Tag in meiner Sprechstunde Paare, die zum Ersttrimester-Screening zu mir kommen. Und ich bemerke, dass oft sehr wenig an Vorwissen oder Vorinformationen da ist über die Untersuchung. Und ich möchte dazu beitragen, das zu ändern. Mein Ziel ist es, dass wir verständlich vermitteln die verschiedensten Aspekte der Pränataldiagnostik im ersten Trimester, damit die Schwangeren und zukünftigen Schwangeren eine informierte Entscheidung für oder gegen eine solche Untersuchung treffen können.
Das unterstütze ich voll und ganz. Mit welchen Erwartungen kommen denn die Schwangerinnen überhaupt so zu Ihnen?
Ja, ich gebe diese Frage immer gleich an die Paare zurück. Ich frage, was erwarten Sie sich von der heutigen Untersuchung? Was möchten Sie wissen? Und ich bekomme fast immer die gleiche Antwort. Wir möchten wissen, ob unser Kind gesund ist und ob alles in Ordnung ist. Das ist natürlich ein völlig verständliches Anliegen. Trotzdem ist es sehr, sehr wichtig in meinen Augen, dass man sich im Vorfeld schon einige Gedanken macht und eine Einstellung zu dieser Fragestellung entwickelt hat.
Wie meinen Sie das genau? Was meinen Sie mit Einstellung zu dieser Fragestellung?
Meist läuft der Gedankenprozess ja folgendermaßen ab. Der Schwangerschaftstest ist positiv und in der Regel bei gewünschter Schwangerschaft ist die Freude riesengroß und der erste Besuch beim betreuenden Frauenarzt, Frauenärztin ist in der Regel auch schon vorangegangen und man hat den Herzschlag gehört oder den Embryo gesehen. Und dann kommen die ersten Gedanken zur Pränataldiagnostik. Die werdenden Eltern sollten sich fragen, was sie über die Gesundheit des Kindes genau wissen möchten und auch warum sie das wissen möchten. Wenn es gute Ergebnisse sind, ist es ja klar, das ist eine Beruhigung, das steigert die Freude, man kann viel unbeschwerter durch die Schwangerschaft gehen. Wie sieht's aber aus, wenn es ein auffälliger Befund ist?
Naja, den könnte man ja zur Vorbereitung auf gegebenenfalls bestehende gesundheitliche Herausforderungen nutzen, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Natürlich dienen diese Informationen zunächst mal als Vorbereitung auf die unerwartete Situation. Aber will man dieses Wissen wirklich haben? Welche Konsequenzen würde man denn zum Beispiel aus einer chromosomalen Auffälligkeit ziehen? Käme zum Beispiel bei sehr schwerwiegenden Auffälligkeiten möglicherweise ein Schwangerschaftsabbruch in Frage? Und vor allem sind wir als Paar einer Meinung. Sie merken, es ist schon eine ganz große Zahl an Fragen, die man am besten vorher zu Hause schon mal überlegt, bevor man den Termin zur Pränataldiagnostik gemacht hat.
Und wie sollte man aus Ihrer Sicht da dran gehen?
Na, ganz wichtig ist, dass man sich ausreichend Zeit nimmt und mal die eigenen Gedanken klar formuliert. Sehr häufig spielt ja eine Rolle, was die Freunde oder Bekannten machen, was man in den Medien liest oder hört oder vielleicht, was der betreuende Frauenarzt empfiehlt. Das Allerwichtigste ist aber, dass man zu einer eigenen Einstellung und Meinung kommen muss, hinter der man dann auch wirklich stehen kann.
Okay, also man sollte sich auf sich fokussieren und dann zu einer Entscheidung kommen. Wenn ich das jetzt also zu Hause gemacht habe, ich habe mir Gedanken gemacht und mich dann für ein Ersttrimester-Screening entschieden. Welche Untersuchungen gibt es denn da überhaupt? Was wird mir da alles so angeboten?
Also im ersten Trimester gibt es verschiedene mögliche Untersuchungen. Den Ultraschall, verschiedene Bluttests wie den NIPT, also den nicht-invasiven Pränataltest, die klassische Biochemie oder auch die Kohlenzottenbiopsie, abgekürzt mit CVS. Das ist ein Verfahren, bei dem Zellen des Mutterkuchens für die genetische Untersuchung gewonnen werden.
Und welches davon ist die aussagekräftigste Untersuchung?
Ja, die eindeutig wichtigste und aussagekräftigste Untersuchung ist der ausführliche Ultraschall in der 12. bis 14. Schwangerschaftswoche. Hier können wir die gesamte Entwicklung des Kindes überprüfen. Wir können schon recht detailliert die wichtigsten Organe beurteilen, wie das Herz, das Gehirn, Gesicht, Extremitäten und vor allem die Beurteilung der kindlichen Nackenfalte.
Ah ja, die Nackenfalte, genau. Was hat es denn eigentlich damit auf sich? Warum ist die Nackenfalte so wichtig? Davon hört man ja immer wieder im Zusammenhang mit dem Ersttrimester-Screening.
Ja, eine verdickte Nackenfalte kann auf mögliche kindliche Erkrankungen hinweisen. Es ist jetzt ein eher allgemeines Zeichen. Es steht jetzt nicht spezifisch für genetische Erkrankungen. Es kann im Zusammenhang mit genetischen Erkrankungen sein, aber eine verdickte Nackenfalte kann auch bei einem Herzfehler vorliegen, bei Skeletterkrankungen, bei Stoffwechselstörungen, also bei sehr vielen Dingen. Und was die ganze Sache noch ein bisschen komplizierter macht, auch ein gesundes Kind kann mal eine zumindest leicht verdickte Nackenfalte haben. Wir würden also in diesem Fall immer weitere abklärende Untersuchungen anbieten.
Und was kann die Ultraschalluntersuchung noch leisten?
Die Ultraschalluntersuchung kann zusätzlich noch das Risiko auf eine Präeklampsie, die sogenannte Schwangerschaftsvergiftung, bestimmen. Hier haben wir mögliche gravierende Folgen für die Mutter mit resultierender Funktionsstörung des Mutterkuchens, aber dann auch schwerwiegende Folgen für das Kind. Und wenn wir das frühzeitig erkennen, dann können wir hier auch noch vorbeugende Maßnahmen einleiten.
Was ist denn eine Schwangerschaftsvergiftung? Das ist ja noch so ein Wort, Präeklampsie. Was bedeutet das? Was passiert, wenn ich eine Schwangerschaftsvergiftung bekomme?
Ja, die klassische Schwangerschaftsvergiftung zeigt sich meistens erst im letzten Drittel einer Schwangerschaft. Es kommt dann typischerweise zum erhöhten Blutdruck, zu deutlichen Wassereinlagerungen. Im allerschlimmsten Fall kann das bis zu Krampfanfällen der Schwangeren führen. Ursächlich ist hier für eine fehlerhafte Ausbildung der Blutgefäße zwischen Mutter und Plazenta. Das heißt, die Störung, die beginnt schon sehr früh, aber die Auswirkungen, die merken wir meistens eben erst im letzten Drittel. Es wird auch verständlich, dass das Kind mit betroffen ist durch die Schwangerschaftsvergiftung, denn der Mutterkuchen kann ja nur eingeschränkt arbeiten. Und dadurch kommt es zum erhöhten Risiko für Wachstumsstörungen beim Kind. Und manchmal muss so ein Kind auch deutlich vor Ende der Schwangerschaft schon geholt werden, sodass es dann auch noch zusätzlich mit den Folgen einer Frühgeburtlichkeit zu kämpfen hat.
Kurze Begriffserklärung. Sie sprachen von Mutterkuchen und Plazenta. Das ist das Gleiche.
Ja, das ist richtig. Das ist die Versorgungseinheit für das Kind.
Alles klar. Wie kann ich denn so einer Schwangerschaftsvergiftung vorbeugen? Geht das überhaupt? Also gibt es Möglichkeiten der Vorbeugung?
Ja, die gibt es. Im Prinzip kann man der Schwangerschaftsvergiftung nur ursächlich vorbeugen. Das heißt, wir müssen versuchen, die Störung der Durchblutung zwischen Mutterkuchen und Gebärmutter zu verbessern, damit es gar nicht erst zu diesen beschriebenen Veränderungen im weiteren Verlauf der Schwangerschaft kommt. Das kann man ganz gut erreichen mit der niedrig dosierten Einnahme von ASS. Das ist die Acetylsalicylsäure, das kennen wir alle aus dem Aspirin. Nur arbeiten wir hier mit einer viel niedrigeren Dosierung. Es gibt eine große Datenlage dazu und es hat sich gezeigt, wenn das ASS frühzeitig in der Schwangerschaft eingesetzt wird, also es muss vor der 17. Woche sein, aber besser sogar noch früher, dann kann man zu einem großen Teil die Ausbildung dieser Schwangerschaftsvergiftung unterbinden oder mindestens abmildern. Wichtig ist hierbei, dass die Mutter auch gut mitmacht. Das heißt, es muss regelmäßig und täglich die Einnahme des ASS erfolgen und das bis zur 35. Schwangerschaftswoche.
Und für wen macht diese Vorbeugung Sinn? Macht das für jede Frau Sinn oder gibt es da Risikofaktoren?
Ja, es gibt schon Risikofaktoren für die Entwicklung einer Präeklampsie. Dazu gehört das höhere mütterliche Alter, also die Schwangere ab 40 und darüber, die übergewichtige Schwangere, wenn man eine Kinderwunschbehandlung hatte, wenn es vorbestehende Erkrankungen gibt wie einen erhöhten Blutdruck oder Autoimmunerkrankungen und auch die Mehrlingsschwangerschaft. Das sind alles Risikofaktoren. Aber im Prinzip kann natürlich jede Schwangere auch mal betroffen sein von einer Präeklampsie. Und deshalb möchte ich hier auch nochmal auf die Wichtigkeit vom Präeklampsie-Screening hinweisen. Wir können durch verschiedene Parameter wie die Blutdruckmessung bei der Schwangeren, die Abnahme von den Blutwerten PLGF und PAP-A und der Doppleruntersuchung im Rahmen des Ersttrimester-Ultraschalls ein sehr genaues individuelles Risiko für die einzelne Schwangere für das Auftreten einer Präeklampsie bestimmen. Und wenn wir feststellen, dass hier ein erhöhtes Risiko vorliegt, dann kann man ganz frühzeitig auch mit der Vorbeugung anfangen.
Die ja relativ einfach ist mit der Einnahme des ASS. Kommen wir mal zum nächsten Punkt. Sie hatten vorhin auch schon kurz die nicht-invasiven Pränataltests erwähnt, die NIPTs. Da hat die Amedes-Gruppe ja auch einen eigenen entwickelt, den Fetalis-Test, der seit einigen Jahren verfügbar ist. Können Sie einmal kurz darauf eingehen, wie diese Tests zur Untersuchung im ersten Trimester beitragen können?
Ja, die NIPTs sind ja Bluttests, die der Risikobestimmung der häufigsten drei Trisomien, nämlich der Trisomie 13, 18 und 21, dienen. Und das Ziel mit der Einführung der NIPTs als Kassenleistung bei Risiken im letzten Jahr war es ja, möglichst wenige Schwangere dem Risiko einer Fruchtwasseruntersuchung auszusetzen. Wenn also nun der NIPT ein unauffälliges Ergebnis anzeigt, ist das Risiko für das Vorliegen einer der genannten Trisomien ja sehr gering und es kann gegebenenfalls dann auf eine Punktion verzichtet werden.
Verstanden. Der NIPT kann also eine gute Ergänzung zum Ultraschall sein, richtig?
Ja, genau. Bei unauffälligem Ultraschall und dem Wunsch der Schwangeren nach einem sicheren Ausschluss der häufigsten drei Trisomien ist der NIPT ein sehr gutes Instrument. Wir müssen aber beachten, dass zum Beispiel bei einem auffälligen Ultraschallbefund auch noch andere Ursachen außer diesen typischen drei Trisomien in Betracht kommen. Da muss dann in solch einer Situation doch eine genaue Beratung erfolgen und man muss auch über andere Untersuchungen nachdenken. Und was man auch wissen muss, ist, dass bei einem NIPT in seltenen Fällen auch mal ein falsch positives Ergebnis herauskommen kann, sodass jeder auffällige NIPT dann auch wiederum über eine Punktion abgesichert werden muss.
Okay, da wir über nicht-invasive Pränataltests und wie sie funktionieren ja schon in einer anderen Podcast-Folge sehr ausführlich gesprochen haben mit Herrn Professor Eiben, gerne mal reinhören, liebe Hörerinnen. Die Folge heißt, wie funktioniert eigentlich ein NIPT? Würde ich hier jetzt nicht tiefer einsteigen, sondern gern nochmal die weiteren Untersuchungsmöglichkeiten innerhalb des Ersttrimester-Screenings mit Ihnen beleuchten. Sie hatten zu Beginn noch von klassischer Biochemie gesprochen. Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
Ja, klassische Biochemie, weil diese Untersuchungen einfach schon länger bekannt sind, im Gegensatz zum NIPT, der noch nicht so lange zur Verfügung steht. Also unter klassischer Biochemie versteht man Blutwerte, die die Funktion des Mutterkuchens einmal widerspiegeln. Das ist das PAP-A und PLGF, so nennen sich die. Und das Beta-HCG, das ist ein Blutwert, der zum Beispiel auch in Schwangerschaftstests verwendet werden, um eine Schwangerschaft nachzuweisen. Und das Beta-HCG, das entspricht im Grunde der Entwicklung des Embryos. Vor Etablierung des NIPTs haben wir mit dem Ultraschall und diesen Blutwerten auch eine Risikoermittlung für die häufigsten Trisomien durchgeführt, aber die Aussagekraft des NIPTs ist doch nochmal deutlich besser, sodass diese Untersuchungen dafür immer weniger genutzt werden. Das PAP-A und das PLGF spielen jedoch eine große Rolle bei dem Präeklampsie-Screening.
Okay, deswegen macht man es also dann immer noch, um diesbezüglich Ergebnisse zu bekommen. Und was genau ist eine Chorionzottenbiopsie? Das hatten Sie vorhin auch kurz schon erwähnt. Was ist das?
Ja, bei einer Chorionzottenbiopsie, auch abgekürzt CVS, gewinnt man Zellen vom Mutterkuchen für die genetische Untersuchung. Das macht man unter Ultraschallsicht und in der Regel über die Bauchdecke und kann so etwa ab der 11. Schwangerschaftswoche durchgeführt werden.
Das hört sich ja so ähnlich an wie eine Fruchtwasserpunktion, die ja in der Regel nur gemacht wird, wenn im Ultraschall und beim NIPT ein erhöhtes Risiko für eine Fehlbildung beim ungeborenen Kind besteht. Was ist denn der Unterschied zwischen den beiden Verfahren, also zwischen einer Corian-Sutton-Biopsie und einer Fruchtwasserpunktion?
Ja, bei der Fruchtwasseruntersuchung wird, wie der Name schon sagt, Fruchtwasser aus der Fruchthülle selber entnommen. Und hier sind immer kindliche Zellen enthalten, also von der Haut des Kindes abgeschifferte Zellen oder durch die Ausscheidung, durch den Urin. Und damit ist es die einzige Untersuchung, wo wir direkt das Kind untersuchen. Bei der Corian-Sutton-Biopsie hatten wir eben besprochen, haben wir Zellen vom Mutterkuchen. Also das ist eher eine indirekte Untersuchung. Die Fruchtwasseruntersuchung kann jedoch erst so etwa ab der 16. Schwangerschaftswoche durchgeführt werden, bietet aber eben dafür die sicherste Diagnostik, das sicherste Ergebnis. Und das Eingriffsrisiko bei beiden Eingriffen ist niedrig, so im Bereich von 0,2 bis 0,3% für eine Fehlgeburt, aber eben leider nicht gleich null.
Wie lange dauert es denn in der Regel, bis ich die Ergebnisse dieser Tests bekomme? Auf die warte ich dann ja vermutlich sehr sehnsüchtig.
Ja, die Auswertung des NIPTs dauert in der Regel so etwa eine Woche. Bei der Fruchtwasseruntersuchung, bei der Corian-Sutton-Biopsie ist es so, dass man so innerhalb von 24 bis 48 Stunden ein erstes Ergebnis bekommt und dann aber den Endbefund nach 12 bis 14 Tagen etwa.
Und sind diese Ergebnisse dann 100% sicher? Das fragt man sich ja dann wahrscheinlich, wenn man sie bekommt. Kann ich dann 100% sicher sein, dass das auch stimmt?
Ja, das ist eine sehr wichtige und gute Frage. Beim NIPT ist es so, dass das unauffällige Ergebnis eine hohe Aussagekraft hat. Aber wie wir bereits erwähnt haben, wenn das Ergebnis auffällig ist, dann muss es nochmal weiter abgeklärt werden über eine invasive Untersuchung, da es auch mal falsch auffällige Befunde gibt. Für die Corian-Sutton-Biopsie gilt im Prinzip das Gleiche, da wir ja bei dieser Untersuchung genauso Plazentazellen verwenden. Hier ist es so, dass bei unauffälligem Ultraschall, aber auffälligem CVS-Befund auf jeden Fall wieder eine Abklärung über die Fruchtwasseruntersuchung erfolgen sollte. Auch im umgekehrten Fall, wenn wir einen auffälligen Ultraschall haben und einen unauffälligen Befund in der Corian-Sutton-Biopsie, also bei jeder Diskrepanz im Prinzip zwischen genetischem Befund und Ultraschall, sollte immer noch mal eine Abklärung über Fruchtwasser erfolgen. Letztendlich ist die Fruchtwasseruntersuchung der Goldstandard für die genetische Untersuchung des Kindes.
Was kosten denn die Tests? Werden die von der Kasse übernommen? Ich hatte eben verstanden, ich glaube, der NIPT-Test, der wird in vielen Fällen oder in einigen Fällen zumindest von der Kasse übernommen. Wie sieht das bei den anderen Untersuchungen aus?
Ja, wie Sie schon richtig sagen, seit letztem Jahr wird der NIPT bei bestimmten Risikokonstellationen von der Krankenkasse übernommen. Die invasiven Untersuchungen wie Fruchtwasseruntersuchung und Corian-Sutton-Biopsie, die werden ja im Prinzip immer nur nach ärztlicher Indikation eingesetzt und damit sind sie auch in der Regel Kassenleistung. Etwas anders ist es leider bei dem wichtigen Ersttrimester Ultraschall und bei dem Präeklampsie-Screening. Diese Untersuchungen sind zurzeit leider keine Kassenleistung und müssen von den Paaren selbst getragen werden. Die Kosten hierfür liegen so im Bereich von etwa 200 bis 250 Euro für die ausführliche Ultraschalluntersuchung. Und für die Biochemie kann es nochmal zu vielleicht 20 oder 30 Euro Laborkosten kommen.
Okay, dann sind wir auch schon fast am Ende unseres kleinen Talks. Last but not least, gibt es etwas, was Sie unseren Hörerinnen zum Ersttrimester-Screening noch mit auf den Weg geben möchten?
Ja, unbedingt. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe sehr, dass wir Ihnen heute gut verständlich die Komplexität und den Umfang des Ersttrimester-Screenings darstellen konnten. Sie werden bemerkt haben, wie viele wichtige Dinge wir mit dieser frühen Untersuchung erkennen können und vor allem, welche wichtigen Weichen man für den gesamten Schwangerschaftsverlauf schon zu diesem Zeitpunkt stellen kann. Lassen Sie diese Chance nicht verstreichen und nutzen Sie die Möglichkeit für sich und Ihr ungeborenes Kind. Und fokussieren Sie sich bitte keinesfalls nur auf die Entdeckung von Trisomien. Diese machen nämlich wirklich nur den kleinsten Teil aller Auffälligkeiten in einem Schwangerschaftsverlauf aus.
Das war ja nochmal ein richtiger Appell. Vielen Dank, liebe Frau Dr. Fotianis, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Man merkt, wie wichtig Ihnen dieses Thema ist, wie sehr es Ihnen am Herzen liegt. Umso schöner, dass wir Sie für diese Folge gewinnen konnten. Alles Gute und vielen Dank nochmal.
Ich danke Ihnen, Frau Ahlers.